Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Yes, Karfreitag und es regnet draußen. Heute Morgen habe ich mich schon unterhalten und es war so, das ist, der Himmel weiß, was passiert ist und es zeigt irgendwo so ein Herz, das Gott in der ganzen Geschichte mit Karfreitag drin hatte, dass der Himmel weint, Gott hat für dich Tränen vergossen. Und was es tatsächlich heißt, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich möchte dich einladen, ganz bewusst, vielleicht bist du schon öfters mal hier gewesen, aber kennst diesen Gott noch gar nicht und wieder hörst du eine Geschichte über Jesus. Ich möchte dich einladen, es ist heute von zweiter Relevanz, was ich dir sagen möchte. Es ist so wichtig, was Gott heute ganz persönlich dir sagen möchte. Und deswegen öffne dein Herz und gib doch Gott diese Erlaubnis. Sag, okay Gott, wenn du heute was zu mir sprechen willst, ich will es nicht verpassen, ich will es mitnehmen. Weil Gott spricht unfassbar viel, gerade in diese Geschichte von Karfreitag. Und wir werden heute gar nicht alle Aspekte anschauen können, weil es ist ein dieser Höhepunkte in der Menschheitsgeschichte, wo so viele Fäden zusammenlaufen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, schnapp dir unbedingt die Tage mal oder heute die Bibel und geh mal diese Geschichte durch und lass Gott ganz persönlich zu dir sprechen, weil das ist das Wertvollste. Und wir möchten gleich reinstarten. Und ich möchte dich einladen, mal, wenn du eine Bibel dabei hast, Markus 14 aufzuschlagen. Wir werden die Verse 17 bis 20 lesen. Und eine Sache noch davor. Jesus kam auf die Erde, um das Verlorene wiederherzustellen. Gleichzeitig hat er noch eine andere Aufgabe gehabt, nämlich den Vater zu offenbaren. Und in dem Leben von Jesus sehen wir so viele Aspekte, die auf das Herz des Vaters hinzeigen. Und so auch hier einen wunderbaren Aspekt, den wir uns kurz mal anschauen möchten. Von Markus 14, 17 bis 20. Und als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn, ein nach dem anderen, doch nicht ich? Und der Nächste, doch nicht ich, Herr? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Und was für eine Sache, so den letzten Abend mit den engsten Freunden zu beginnen. Dass Jesus den Abend beginnt und sagt, hey, übrigens, einer von euch, der mit mir die letzten 3 Jahre konstant unterwegs war, wird mich verraten und auf der freundschaftlichen Ebene den tiefsten Schmerz zumuten, den man dort erfahren kann. Und ich frage mich, warum tut Jesus genau an diesem Abend dieses Paket auspacken? Wusste es erst seit da? Oder wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, er hat nicht mit Judas diesbezüglich gesprochen, dass er es erst wusste, sondern ab wann wusste Jesus, dass Judas plant, ihn zu verraten? Und es ist irgendwie interessant, denn darin, in diesem Schmerz und Drama sehen wir doch auch eine wunderschöne Eigenschaft Gottes, die wir uns angucken möchten, nämlich am Anfang in Johannes 6 gibt es Vers 70, du kannst es gerne mal nachlesen, gibt es die Stelle, als die Jünger mit Jesus reden und unter anderem auch Judas. Und dann fängt Jesus da schon an zu sprechen und anzudeuten, hey, einer von euch wird mich verraten. Und wir stellen fest, Jesus wusste schon in dem Moment, als er umhergeht und seine Jünger beruft, dass Judas ihn verraten wird. Und er ist dort an diesem Ort, wo er Judas sieht. Und er schaut ihm in die Augen und weiß ganz genau, dieser Kerl wird mir so einen riesen Schmerz anrichten, weil er die Geschichte von Judas kennt und auch irgendwo die Entscheidung, die er treffen wird. Und trotz allem trifft er die Entscheidung, sagt, okay, ich gebe dir trotzdem einen Zugang zu meinem Herzen und wähle ich zu den 12 engsten Leuten in meinem Leben, der teilhaben darf an meinem Herz, an meiner Beziehung. Und wie verrückt ist das? Stell dir vor, du bist in der Schule und es gab immer irgendwelche Sportspiele, zum Beispiel Völkerball, wo man viel werfen musste und man hatte diese Freunde, wo man weiß, hey, ich bin richtig gut mit ihm befreundet, aber wenn es um Volleyball geht, dann wird es nicht der erste sein, den ich wähle, weil er mich in der Disziplin des Ballwerfens wahrscheinlich enttäuschen wird. Und Jesus schaut Judas an und weiß ganz genau, er wird mir den krassesten Schmerz zubereiten Und trotzdem schaut er mir in die Augen und sagt, und trotzdem erwähle ich dich. Komm an mein Herz. Und alles, was wir in dem Leben von Jesus sehen, ist ein, tut uns was über den Vater offenbaren. Und es zeigt uns eine Herzenshaltung, die Gott gegenüber dir hat. Nämlich, obwohl Jesus die Geschichte von Judas kennt, entscheidet er sich für Judas und sagt, come on, komm du an mein Herz. Und ich denke, das ist auch ein Versprechen, das ich dir heute wieder neu aufführen möchte. Ganz egal, was deine Geschichte ist und zum wievielten Mal du hier bist und was in deinem Vergangenheit alles gelaufen ist und du denkst, boah, da sind so viele Sachen, auf die ich überhaupt nicht stolz bin und wahrscheinlich in der Zukunft wird man noch so oft vermasseln. Ich werde auch noch so viele Dinge vermasseln. Und trotzdem schaut Gott dich heute Morgen an und sagt, mir ist es egal, welchen Schmerz das Ganze mitbringt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ein Leben zu leben, wo du und ich nicht eine Herzensbeziehung haben. Und deswegen ist mir jeder Schmerz recht, den ich dafür in Kauf nehmen muss, weil mir die Beziehung, die ich mit dir haben kann und haben möchte, mir alles wert ist. Und das ist ein Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Ganz egal, was deine Geschichte ist, oder obwohl Jesus deine Geschichte kennt, lädt er dich ein in eine Beziehung mit ihm, lädt er dich ein, dein Freund zu sein. Und Paulus bringt es wunderbar auf den Punkt, als er in Römer 5, Vers 8 schreibt, ich habe den Vers mitgebracht, das schreibt, denn darin zeigt Gott seine Liebe, dass er für uns Menschen stirbt, sein Leben gibt, obwohl wir noch Sünder waren. Und es ist in dem Moment, als unser Leben noch nichts Geniales, Gutes aufzuzeigen hat, wo es keinen Grund gibt, dass Jesus sich für dich entscheidet, kommt er schon und sagt, okay, ich werde dafür sogar mein Leben hingeben, um mit dir in Beziehung zu sein. Und verrückt, dass Jesus trotz allem Beziehungen aufbaut mit Judas und sich entscheidet, ich werde mit ihm 3 Jahre lang unterwegs sein. Was für ein geniales Herz, das Gott hat für dich und mich, das so menschenverliebt ist, dass es sich denkt, ich möchte es mir nicht leisten können, leben ohne dich. Und als Jesus mit seinen Jüngern nach diesem Text, den wir gerade eben gelesen haben, nehmen sie das Mahl zusammen, Judas verlässt davor den Raum und dann gehen sie in den Garten Gethsemane und als sie dort sind, kommt irgendwann Judas mit dieser ganzen Meute von Ältesten und Wachen und Schriftgelehrten und was da alles dabei ist und er führt sie in den Garten rein und da stehen die Jünger und sie sehen Judas und fragen sich, Moment mal, was passiert hier? Das ist einer von uns eigentlich. Warum kommt er mit diesen ganzen Leuten an? Und Judas sieht Jesus, schaut ihm in die Augen, weiß ganz genau, ich werde ihm verraten. Ich habe da irgendwo einen Preis akzeptiert, um diesen Schmerz zuzufügen. Und Jesus sieht die ganzen Leute, die Wachen, die Schriftgelehrten, die ihn wahrscheinlich so mit Hass und Wut anschauen und dann denkt sich, wow, und genau für die Leute gehe ich ans Kreuz und gebe mein Leben. Und gleichzeitig stehen die ganzen Ältesten und Wachen da und sehen einen Haufen Jünger. Und wahrscheinlich wussten sie nicht genau, wer von diesen Jüngern Jesus ist, weil sonst hätten sie Judas nicht gebraucht, der ihn offenbart, guck mal hier, ich werde den Rabbi küssen. Und es ist so verrückt für mich. Weil was war die Aufgabe eines Schriftgelehrten in der Bibel im Alten Testament? Er hat die Schriften von vorne bis hinten studiert, die alle auf Jesus zeigen, um den Messias zu finden und zu erkennen. Und dann, als Jesus seinen Dienst anfängt und in den Synagogen unterwegs ist und die verrücktesten Wunder passieren, wenn du die Evangelien durchgehst, du siehst, wie eine Unruhe ausbricht, wie Leute darüber sprechen. Und es geht auch an diesen Schriftgelehrten nicht spurlos vorbei, dass sie irgendwann an den Punkt kommen und merken, wer ist dieser Jesus? Und in diesen 3 Jahren, früher oder später, haben sie sich sehr, sehr intensiv mit dieser Person beschäftigt. So lange, dass sie sich irgendwann überlegen, okay, wir müssen ausschalten. Und es ist verrückt, denn diese 3 Jahre und die ganzen Jahre davor, wo sie studiert haben, das Wort, lesen sie so viel über Jesus, aber im entscheidenden Moment stehen sie ihm gegenüber und sie erkennen ihn nicht und wissen nicht, wer dieser Jesus ist. Und es ist so verrückt. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, an der Stelle, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Er wurde fürs Gericht geführt, vor die hohen Priester, vor Pilatus, vor Herodes. Und Pilatus durchforstet den Mann Jesus und findet keine Schuld. Und irgendwann entscheidet sich das Volk aber trotzdem, okay, sie werden ihn kreuzigen und sie führen ihn raus. Und ich möchte da mal eine Stelle vorlesen aus Lukas 23, ab Vers 33 bis 43. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag's gerne mit auf. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nannte, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rettet nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Interessant, dass das Volk dabei stand und die Obersten und die ganzen Leute über Jesus spotten. Mit denen, die dabei stehen, sie reden alle über Jesus. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herantraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dies ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Urteil bist und wir gerechterweise sind, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke mich meiner, wenn du in deine Königherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es ist so eine dramatische Stelle, wo so viel passiert und Leute über Jesus reden und die hohen Priester, die Gelehrten stehen daneben und reden über diesen Jesus. Es werden sogar Urteile über Jesus' Leben gefällt, in dem Schild angebracht wird, das ist der König der Juden. Und alle reden sie über Jesus und erkennen ihn nicht. Und in diesem ganzen drüber und drunter hält eine Person inne, die neben Jesus am Kreuz hängt und schaut diesem Jesus in die Augen. Und anstatt über ihn zu reden, fängt er an, mit Jesus zu reden und realisiert, Moment mal, der Kerl ist an einem Ort, wo er es überhaupt nicht verdient sein zu müssen, für mich. Und er begegnet diesem Jesus, weil er anfängt, mit Jesus zu reden und Jesus lädt ihm ein ins Paradies. Und das ist, denke ich, so wichtig, wo wir manchmal verpassen. Oder ich denke, wo selbst heute noch ein Problem ist. Als ich mit Nani zusammen in Israel war, sind wir die berühmte Via Dolorosa lang gegangen, den Leidensweg Jesus. Und dann gibt's die Stelle, als Jesus diesen Simon rausziehen aus der Menge und ihm das Kreuz in die Hand drücken, sagen, trag du's für Jesus. Und eine Überlieferung sagt, dass Jesus da zusammenbricht und sich ablehnt an der Wand. Und jetzt ist da ein Handabdruck auf so einem Stein. Und jetzt selbst 2000 Jahre später aus der ganzen Welt kommen Leute, weil sie etwas über diesen Stein gehört haben, gehen hin und küssen ihn. Und Anja und ich stehen daneben in der Zeit von Corona, denken so, das ist mutig. Aber es zeigt eine Haltung, die in dieser Geschichte am Kreuz verhindert, dass die Leute Jesus erkennen und heute immer noch irgendwo drin ist. Nämlich, dass wir es lieben, so viel über Gott und Jesus zu reden, ne? Und Theorien zu schlagen und das könnte sein, anstatt einfach mal innezuhalten und mit Jesus zu reden. Und das ist genau der Punkt. Vielleicht bist du hier schon, ich weiß nicht, mal wieder zum Karfreitag oder so, wieder hörst du eine Geschichte über Jesus. Oder vielleicht, du kannst auch sein, dass du vielleicht in der Schule Religionslehrer bist oder Pfarrer oder Priester und so. Und es bringt nichts, Woche für Woche über Jesus zu reden, wenn es nicht zu dem Punkt kommt, wo du anfängst, mit Jesus zu reden. Wenn darum geht's, dass Gott mit dir Beziehung haben möchte. Und so oft lieben wir es, die ganze Zeit über Jesus zu reden. Statt einfach mal innezuhalten und Ausschau zu halten nach ihm und zu gucken, okay Gott, was willst du mir sagen? Und als Jesus da stand, haben die ganzen Leute, selbst die, die ihr ganzes Leben über Jesus studiert haben, ihn nicht erkannt. Und wenn Gottes Gegenwart heute hier ist, du musst sie erkennen, tun wir innehalten und uns ausstrecken danach, oder wollen wir lieber darüber reden und verpassen, was Gott eigentlich in diesem Moment tut. Und das ist toll. Ich möchte noch eine Stelle aus Matthäus 27 vorlesen. Es ist die Stelle der Geschichte, als diese ganzen Fäden zusammenlaufen und der Schöpfer selbst am Kreuz hängt und stirbt. Und wenn ich mal im Himmel bin und wir machen sowas wie ein Abend mit Jesus, wo wir ein bisschen durch die Geschichte gehen, da möchte ich diesen Moment gerne in der Wiederholung sehen, weil es einfach verrückt ist, was da alles passiert. Und ich möchte mal vorlesen. Matthäus 27, ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Falls jemand kein Hebräisch kann. Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, ne? Der Ruf den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie noch einmal auf mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und die Erde bebebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Und viele der Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die, welche mit ihnen Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und es ist der Moment, wo die ganze Schöpfung innehält, weil der Schöpfer selbst am Kreuz hängt und stirbt den Tod, den eigentlich du und ich verdient hätten. Und in diesem Moment zerreißt der Vorhang von oben bis unten. Ich habe eine Idee, aber ist ja nicht so gut. Aber der Vorhang zerreißt und wir lesen das oftmals so sehr, aber es ist verrückt, was da eigentlich passiert, denn wenn du in die Bibel reinschaust, in die jüdische Kultur, dann merkst du ganz oft, als von dem David der Sohn stirbt oder von dem Hiob oder wenn von dem Vater der Sohn stirbt, was ist seine Reaktion? Er zerreißt seine Kleider und auf einmal die Kleider geben etwas Verborgenes frei, was Verletzliches, was Echtes. Und in diesem Moment, als der Sohn am Kreuz hängt und stirbt, zerreißt der Vorhang, der das perfekte Heilige von uns unperfekten Menschen trennt. Und auf einmal gibt Gott das Wertvollste von seiner Seite preis für uns, nämlich sein pures, reines Herz dir gegenüber und öffnet den Weg, einen freien Zugang für dich. Dort an das Herz. Und es wurde nicht wieder ein neuer Vorhang aufgehängt oder geflickt oder so, sondern es ist immer noch zerrissen. Und es zeigt uns, der Zugang zu Gott dem Vater ist frei. Jesus selbst starb den Tod, er wurde verurteilt, er wurde gekreuzigt. Warum wurde er verurteilt? Er wurde In seinem Leben gab es nichts, wofür er verurteilt werden muss. Das hat Pilatus und selbst der Verbrecher gesehen am Kreuz. Ab dennoch wurde verurteilt. Nämlich für deine und meine Schuld, für unsere Sünde, die wir irgendwo in unserem Leben angesammelt haben. Und auf einmal alles, was dem Vorhang gerecht gekommen wäre, nämlich alles, was uns trennen könnte und ein Recht davon hätte, uns zu trennen von der Gegenwart Gottes, verliert seinen Wert, wenn wir es abgeben am Kreuz. Und wir haben die Chance, in diese Gegenwart Gottes, an das Herz Gottes zu kommen. Und ganz egal, was deine Geschichte ist, vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht würdig. Aber Gott schaut dich und sagt, hey, ich lade dich ein an mein Herz. Und Jesus lädt dich ein, ich fand es so genial, Ulf Bastian hat es die Woche mal richtig cool gesagt, Jesus ist nicht so am Kreuz gestorben oder irgendwie so, sondern mit offenen Armen. Und selbst im Tod zeige dir, er lädt dich ein in seine Gegenwart, an das Herz des Vaters, wo wir so lange davon getrennt waren. Und die Band darf gerne mal nach vorne kommen und wir werden gleich noch in einen Song reingehen und uns ja verstehen lassen, okay, was ist eigentlich da am Kreuz passiert? Und gleichzeitig möchte ich aber auch eine Möglichkeit geben, wo, wenn du hier bist und ich weiß nicht, vielleicht warst du unter der Woche immer wieder hier und du merkst, irgendwas zieht dich, aber du hast nie bewusst diese ganzen Sachen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, ihm abgegeben, damit sich der Tod auch irgendwo lohnt für ihn, sondern merkst irgendwie, hey, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen, um mit Gott unterwegs zu sein. Aber ich möchte nicht wie die Schriftgelehrten sein und nur über Jesus reden und über ihn hören, sondern ich möchte mir gewiss sein, wenn er vor mir steht, dass ich ihn kenne und noch viel wichtiger, dass er dich kennt. Und Jesus ist öffentlich am Kreuz für dich gestorben, das ganze Volk hat über ihn gelästert. Und wenn du hier bist und sagst, es lässt mir keine Ruhe in meinem Herzen und ich möchte heute diesen Gottesdienst nicht verlassen, ohne dass ich weiß, dass ich meinen Zugang gefunden habe zu diesem offenen Herzen Gottes, das er für mich freilegt. Und ich möchte all diesen Schlamassel aus meinem Leben abgeben. Und du eine Entscheidung treffen möchtest, dann will ich dich einladen, dann streck doch mal deine Hand. Und wir möchten in Gebet gehen. Und Gott dafür danken, was er am Kreuz getan hat. Und diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dich einladen, mal deine Augen zu schließen und dann danken wir Gott für das, was er am Kreuz tut. Und dann geben wir einen Song rein. Wir schließen dann noch nach, nehmen wir noch das Mal. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns stirbst. Und das Herz des Vaters uns offenbarst. Durch eine verrückte, hingebende Liebe, die uns einlädt in deine Gegenwart. Ich möchte beten, dass wir das nicht verpassen, dieses Geschenk, denn es ist zu wertvoll, um es zu verpassen. Wir möchten Ja sagen dazu. Und so komm du einfach jetzt mit deiner Gegenwart, Herr Geist, und zeig uns das Herz des Vaters, was er tun möchte und was es über jeden Einzelnen hier sagt.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.